Ja, La Paz, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Kitab Ahdas-Session, die eventuell womöglich sogar unsere letzte Kitab Ahdas-Session sein wird, ja. Und dann haben wir letztes Mal Absatz 187 gemeinsam studiert und widmen uns jetzt 188 zu, ja.
Wer einem anderen ohne Vorsatz das Leben nimmt, ist verpflichtet, der Familie des Verstorbenen ein Sühnegeld von 100 Mikal Gold zu zahlen. Beachtet, was euch auf dieser Tafel geboten ward, und zählt nicht zu denen, die ihre Grenzen überschreiten.
Gibt es da so noch
Nein.
ein? Okay. Ja, also Totschlag, wir müssen das spezifizieren, die Tötung eines Menschen, für die im Unterschied eben zum Mord keine niedrigen Beweggründe ausschlaggebend waren und die dann auch eben nicht bewusst entschlossen, also vorsätzlich Ausführung fand, wurde in der Gesetzgebung der früheren Religionen immer schon anders ein Regelwert erlassen als die Strafe für Mord. Wie sagt man, eine andere Sühne sozusagen erlassen als die Strafe für Mord. Im Judentum wurde durch die Tora auferlegt, dass sich der, ich merke gerade, dass meine Kamera noch aus ist, ja. Hallo, hallo, geschätzte Freunde, ja. In der Tora war das so, dass der Totschläger ins Exil gehen musste. Im Islam hing der Grad der Bestrafung im Falle des Totschlags davon ab, ob der Getötete ein Gläubiger oder ein Ungläubiger war. Also da gab es nur einen Unterschied. Und in beiden Fällen wurde jedoch anders als bei Mord keine Todesstrafe verhängt. Im Grunde verordnet also der Koran, dass im Falle der Tötung ohne Vorsatz einem Sklaven beispielsweise als Sühne die Freiheit erlassen werden muss oder eben Blutgeld zu zahlen sei. Für jene, die keine finanziellen Mittel inne gehabt hätten, würde so gesehen eine Zeit des Fastens obligatorisch anheimfallen. Ja? Der Bayan weist an vielen Stellen das unbedingte Verbot auf, dass man jemandem das Leben nimmt, irgendjemandem Schaden zufügt, auch nur in der Größe eines Senfkorns Kummer oder Leid, Sorge in das Herz eines anderen Menschen bringt und bezeichnet sozusagen den Schaden, den man jemand anderen zufügt, jetzt explizit jemandem das Leben zu nehmen, als die größte aller Sünden. Und im Falle des Totschlags ohne Vorsatz wurde angeordnet, dass der Schuldige sich in tiefer Demut gegenüber der Familie des Verstorbenen entschuldigt und voll Reue Vergebung von Gott erfleht. Unter Umständen wurde, wie auch in diesem Absatz des Kitab Ahdas, der Ketabach, das greift da eben auch an ein Konzept von Bayern auf, ein Konzept auf. Und da geht es darum, dass man einen Zahlungssatz an die Angehörigen leistet. Entscheidend ist in diesem gesegneten Absatz des Heiligsten Buches jedoch eben die Mahnung Bahá'u'lláhs an die Menschen, nicht die ihnen auferlegten Grenzen zu überschreiten, die in seinem Buche geboten sind. Da heißt es ja, was euch auf dieser Tafel geboten ward. Ja? Denn diese Verordnungen Bahá'u'lláhs insgesamt im Ketabach, das die bewahren den Einzelnen und seine Mitmenschen vor Ausschreitungen und beugen Konflikte jedweder Art präventiv vor. Und im Endeffekt sind es diese normativen, ethisch-moralischen Grenzen, die dem Menschen Anteil an wahrer Freiheit schenken und ihn vor der Flamme seiner eigenen Torheit schützen. Und dementsprechend im Grunde auch ist das als Konzept dem gesamten Gesetzesmotiv Bahá'u'lláhs im Kitab das eben zuzuschreiben, dass der Mensch befähigt wird, präventiv schon vor allem Schlechten, vor allem Destruktiven ferngehalten zu werden. Und im Endeffekt hat hier Bahá'u'lláh ein Strafmaß erlassen. Das hatten wir an anderer Stelle ja auch schon erwähnt zuvor. Und deswegen gehe ich darauf jetzt nicht mehr im Detail an. Glaube, dass hier tatsächlich dann im Hinblick auf diesen Absatz wichtig ist, dass wir im Endeffekt nochmal mit dem Geist von der Gesetzgebung Bahá'u'lláhs insgesamt vertraut werden, welcher darin liegt, dass alles, was Leben fördert, von ihm erlassen ist, sei es jetzt spirituell, dass etwas Lebenskraft und Vitalität fördert. Oder aber alles, was eben dem Leben, dem Erhalt von Leben entgegensteht, von ihm verboten ist. Also wir können diese zwei Forces ja auch in der Natur wiederfinden. Evolutionäre Tendenzen kontra Entropie, also das Maß an Zerfall und Chaos. Und im Endeffekt alles, was der Tendenz des Lebens im spirituellen wie physischen Sinne entspricht, ist Teil vom Gesetzeskanon Bahá'u'lláhs. Alles, was destruktiv ist oder nicht zu Leben führt oder dem Leben entgegengerichtet ist, ist von Bahá'u'lláh verboten. Sowohl in seiner Ethik bezüglich der Familienschließung und der Ehe, bei seiner, wenn man so will, Anführungsstrichen, Sexualethik und wenn es um das Thema von Keuschheit und allen anderen Aspekten geht, wenn es um das Thema Drogen, Alkohol oder dergleichen geht, offensichtlich bei Totschlag, was ein sehr, sehr deutliches Beispiel dafür ist, aber auch bei allen anderen Aspekten, dass man zum Beispiel Gebet sprechen soll, fasten soll, andere spirituelle Praktiken. Alles, was Leben erhält oder dem Leben dienlich ist oder der Reinheit, der Würdigung des Lebens entspricht, ist von ihm zum Gebot gemacht. Alles, was entgegen dem Leben steht, ist vom Baha'u'llah verboten. Und da fallen dann auch letzten Endes Sachen wie Abtreibung zum Beispiel im fortgeschrittenen Stadium, zum Beispiel der Schwangerschaft oder wie auch immer, auch schon sehr früh. Oder halt eben zum Beispiel, dass gleichgeschlechtliche Ehe nicht seiner Ethik entspricht, weil das eben nicht der Tendenz des Lebens, mit der Tendenz des Lebens kohärent wäre und dementsprechend dann vom Baha'u'llah eben in diesem Sinne verboten ist. Das heißt, so müssen wir den Geist des gesamten Kitab al-Aqdas betrachten. Und jetzt habe ich nochmal zwei banalere Beispiele genannt, aber dafür eben steht der gesamte Kitab al-Aqdas mit diesen zwei grundsätzlichen Kategorien, die eigentlich Gebote und Verbote bei Baha'u'llah, was die Motivation betrifft, eigentlich dann klassifizieren. Ja, Gabi?
Fallen auch so Fälle drunter, wo man einen Unfall verschuldet, nicht mit Absicht natürlich, aber einen Unfall, bei dem jemand anders zu Tode kommt.
Ja, also dann würden ja auch so Sachen greifen wie, dass sofern es die Möglichkeit besteht, eben, dass man da tatsächlich ein Bußegeld zahlt an die Familie des Verstorbenen oder dergleichen. Diese Sachen, die hat ja Baha'u'llah schon genannt an einer Stelle, wenn man jemandem das Leben nimmt, dass er dann dafür ein Maß vorgibt, was zu zahlen sei und wie und dergleichen, aber hat es dann eben dadurch, dass er es offen gelassen hat, eigentlich ja dem universalen Haus der Gerechtigkeit und den Umständen der Zeit dann an diese delegiert. Und das wird dann halt eben mit der Zeit dann auch dementsprechend dann nochmal festgelegt. Aber ja, also solche Aspekte fallen auch darunter. Und natürlich ist uns klar, wenn man einen Unfall verschuldet, da gibt es ja auch eine riesen Kategorie oder ein riesiges Spektrum von, inwiefern man wirklich auch schuldfähig gewesen ist dafür. Und letzten Endes fällt das trotzdem ja nicht unter die Kategorie von dem, was wir sonst als Mord empfinden würden. Oder auch nicht mal als direkten Totschlag, den hier Baha'u'llah ja hier nennt. Ja. Aber trotzdem ist es schon nochmal gut, dass du das aufgegriffen hast. So, ansonsten, weil wir schon darüber ein bisschen mal im entferntesten Sinne oder auch schon mal direkter gesprochen hatten, können wir eigentlich jetzt weitermachen, meines Erachtens, mit Absatz 189.
Kann ich lesen, ja. Da gibt es dann Erläuterungen. O ihr Mitglieder der Parlamente in aller Welt, wählt eine einzige Sprache für alle auf Erden und führt auch eine gemeinsame Schrift ein. Wahrlich, Gott erklärt euch, was euch nützt und euch befähigt, von anderen unabhängig zu sein. Er ist in Wahrheit der Gabenreichste, der Allwissende, der Allunterrichtete. Dies wird Einheit bewirken, könntet ihr es doch begreifen. Dies wird das mächtigste Werkzeug sein zur Förderung von Harmonie, Kultur und Zivilisation. Könntet ihr es doch verstehen. Zwei Zeichen haben wir bestimmt für die Mündigkeit des Menschengeschlechts. Das erste, das die sicherste Grundlage ist, haben wir in anderen Tafeln herabgesandt, wogegen das zweite in diesem wundersamen Buch offenbart ist. Okay. 89. Baha'u'llah gebietet, genau, wählt eine einzige Sprache und führt eine gemeinsame Schrift ein. Baha'u'llah gebietet die Einführung einer Weltsprache und einer Weltschrift. Er sieht zwei Stufen dieses Prozesses vor. Zuerst die Auswahl einer bestehenden oder künstlich geschaffenen Sprache, die dann an allen Schulen der Welt als Hilfssprache neben der Muttersprache zu lehren ist. Die Staaten der Welt sind aufgerufen, durch ihre Parlamente dieses bedeutsame Gesetz zu erlassen. Die zweite Stufe in fernerer Zukunft ist die Einführung einer einzigen Sprache und Schrift für alle Erdenbewohner. Zwei Zeichen haben wir bestimmt für die Mündigkeit des Menschengeschlechts. Das erste Zeichen für die Mündigkeit der Menschheit ist in den Schriften Baha'u'llahs das Entstehen einer Wissenschaft, die als göttliche Philosophie bezeichnet, auch zur Entdeckung eines grundlegenden Zugangs zur Umwandlung der Elemente führen wird. Ein Hinweis auf eine glanzvolle, verblüffende, künftige Erweiterung menschlicher Erkenntnis. Zum zweiten Zeichen, von dem Baha'u'llah sagt, dass es im Kitabi Aqdas offenbart sei, erklärt Shoghi Effendi, Baha'u'llah habe in seinem heiligsten Buch die Auswahl einer einzigen Sprache und die Einführung einer gemeinsamen Schrift für alle, die auf Erden wohnen, verfügt. Ein Befehl, dessen Ausführung, wie er selbst in seinem Buch versichert, ein Zeichen für die Mündigkeit des Menschengeschlechts ist. Weitere Einsicht in den Prozess des Mündigwerdens der Menschheit und der Weiterentwicklung zur Mündigkeit bietet die folgende Erklärung bei Haulers. Eines der Reifezeichen der Welt ist, dass es niemand mehr auf sich nehmen will, die Last der Königswürde zu tragen. Das Königtum wird niemanden finden, der gewillt wäre, seine Last allein zu tragen. Jener Tag wird der Tag sein, an dem die Weisheit unter den Menschen offenbar sein wird. Shoghi Effendi hat das Mündigwerden der Menschheit mit der Verwirklichung ihrer Einheit, der Errichtung eines Weltgemeinwesens verknüpft, die ein noch nie dagewesenes Stimulanz sein wird für das intellektuelle, moralische und geistige Leben des ganzen Menschengeschlechts. Das war's.
Ja, ich glaube, das war schon sehr, sehr aufschlussreich für uns. Also nochmal, während das hier erwähnte erste Zeichen, das den Anbruch der Reife der Menschheit signalisiert, für die Entdeckung der sogenannten göttlichen Philosophie steht, durch welche die Umwandlung von Kupfer zu Gold ermöglicht werden soll, ist also das zweite Zeichen für die Mündigkeit des Menschengeschlechtes, das im Kitab das selbst, das heißt ja in diesem wundersamen Buch offenbart ist, die Auswahl eben einer einzigen Sprache und die Einführung einer gemeinsamen Schrift für alle, die auf Erden wohnen. Man muss jetzt nochmal sich ins Bewusstsein rufen, dass bezüglich der Umwandlung der Materie oder so dergleichen, wie Sie es so nennen wollen, vereinfacht, Bahá'u'lláh an vielen Stellen was dazu sagt. Unter anderem sagt er explizit, dass es möglich sein wird, die Materie des Kupfers in Gold zu verwandeln und so ebenfalls jedes andere Mineral in Dichte, Bau und Masse zu transformieren, eben ein Kennzeichen für dieses Zeitalter sein wird. Es wird als ein Zeichen eben für das Heraufdämmern der Mündigkeit der Menschen eben herhalten. Es gibt nämlich eine Textstelle, die ich dann noch gerne teilen möchte aus der Ehrenlese, Kapitel 97. Da heißt es: Bedenke die Zweifel, die jene, die Gottgefährten zugesellen, den Menschen dieses Landes ins Herz träufeln. Wird es je möglich sein, so fragen sie, Kupfer in Gold zu verwandeln? Sprich, ja, bei meinem Herrn, es ist möglich. Das Geheimnis jedoch liegt in unserem Wissen verborgen. Wir werden es enthüllen, wem wir wollen. Wer um unsere Macht bezweifelt, bitte den Herrn, seinen Gott, dass er ihm das Geheimnis erschließe und ihn von seiner Wahrheit überzeuge. Dass Kupfer in Gold verwandelt werden kann, ist in sich ein genügender Beweis dafür, dass ebenso Gold in Kupfer verwandelt werden kann, wenn Sie doch diese Wahrheit begreifen könnten. Jedes Mineral kann dazu gebracht werden, Dichte, Bau und Masse eines anderen Minerals anzunehmen. Das Wissen darüber ist bei uns im verborgenen Buche. Und so und ähnlich gibt es tatsächlich auch andere Textstellen. Nun allerdings zu dem Aspekt eben mit der Welthilfssprache. Die Sprache bildet eben, das ist uns ja bewusst, eigentlich eine maßgebliche Grundlage für die Entstehung von Identität. Ja, also wenn wir wissen ja eigentlich, Sprache per se existiert nicht. Es ist die Vermittlung von Gedanken eines Gedankenträgers, eines Bewusstseinsträgers eben an einen anderen Bewusstseinsträger. Ja. Und dementsprechend ist das also ein kennzeichnendes Werkzeug für die Etablierung von Identität sowie gleichzeitig für eine funktionierende Gesellschaft. Seine Heiligkeit Bahá'u'lláh gebietet eben die Einführung einer Weltsprache und einer Weltschrift. Wie uns ja bewusst ist, das sind eben Merkmale oder wie sagt man, Kennzeichen der neuen Weltordnung. Und über dieses hehre Prinzip offenbarte Bahá'u'lláh schon im Lohe, also dann später auch im Lohe Mahsud, das ist eine dieser Ergänzungsschriften des Kitab ar-Raqs, von denen ich gesprochen habe. Da sagt er zur Annahme einer geeinten Sprache und Schrift, der Tag naht, da alle Völker der Erde eine universale Sprache und eine einheitliche Schrift annehmen werden. Wenn dies erreicht ist, wird es für jeden Menschen, in welche Stadt er auch reisen mag, sein als Betreter sein eigenes Heim. All dies ist verbindlich und durchaus wesentlich. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen mit Einsicht und Verständnis danach zu streben, das hier Niedergeschriebene in die Wirklichkeit und die Tat umzusetzen. Und wie wir gehört haben, sieht Bahá'u'lláh bei der Einführung einer Weltsprache eben zwei Prozesse voraus. Einmal die erste Etappe ist die Auswahl und Etablierung einer bestehenden oder künstlich geschaffenen Sprache, die dann in allen Schulen der Welt neben der Muttersprache als Hilfssprache zu lehren ist. Und dabei sind die Staaten der Welt aufgerufen, dieses bedeutsame Gesetz durch ihre Parlamente zu erlassen. Das ist also ein Kennzeichen von dem, was wir in der Darstellung hin zur neuen Weltordnung, zum goldenen Zeitalter als den geringeren Frieden bezeichnen. Hin zum goldenen Zeitalter, zum größten Frieden, kommt dann eine andere Phase in der Etablierung von diesem Gebot, von diesem Konzept. Und zwar, dass dann eben das universale Haus der Gerechtigkeit eine Weltsprache zementiert und aussucht. Das heißt also, es gibt einen Prozess, wo das die Parlamente der Welt in Absprache miteinander machen. Und das ist eine Sprache, die wird dann überall nichts zur der jeweiligen Muttersprache gelehrt. Aber im Endeffekt läuft die Welt darauf hinaus, also die kulturelle Geschichte unserer Welt läuft darauf hinaus, dass wir im Endeffekt nur eine Sprache dann haben. Irgendwann. Und das ist dann eben diese nicht Welthilfssprache, sondern die Weltsprache, wenn man so will, und kennzeichnet ein Merkmal der Reife, die über den Zustand des geringeren Friedens, der ja ein politisch opportuner Zusammenschluss ist, über den reicht es hinaus. Das transzendiert es dann. Ja, bitte, Elke.
Bei dem Gedanken beklagen schon heute, die das vernehmen, viele ein Verkümmern und Vergessen bestehender Kulturen.
Ja. Die Sache ist tatsächlich, also wenn wir jetzt, also wir müssen ja der Tatsache ins Auge blicken, wenn wir jetzt von einer neuen Ära sprechen, von einer neuen Zeit, dann ist es offensichtlich so, dass wir long term natürlich auch daran arbeiten, eine neue Kultur zu etablieren, und deswegen haben wir auch einen neuen Kalender. Jetzt sollen wir sagen, ja, okay, was mit den Kalender Maßen der Vergangenheit? Die verkümmern und werden auch irgendwann vergessen. Ja, aber de facto haben wir halt mit jeder Offenbarung einen neuen Kalender bekommen, ja? Und im Endeffekt, die Bahá'í-Religion, anders als die Religion der Vergangenheit, kennt das Konzept einer Sakralsprache nicht. Dass zum Beispiel, das Gebet oder Gottesdienst muss Latein sein, Griechisch sein, Hebräisch sein. So eine tote Sprache irgendwie kommen dann, die keiner versteht. Oder es muss auf Arabisch sein. Nein, im Endeffekt, jede Art und Weise, wie du eben diese Verbindung mit Gott innehaben kannst, darin ist eben der Lobpreis Gottes auch darzubringen und dergleichen. Das heißt also, dieses Konzept, was wichtiger ist über jede andere zivile Identität von uns, nämlich die Beziehung von uns zu Gott und unsere geistige Identität, die ist ja eh frei von jeder kulturellen Farbe, von jeder Art des Labels und der Kategorisierung. Und die Bahá'í-Religion, sie anerkennt ja die Vielfalt, und sie fördert ja auch die Mannigfaltigkeit, und dieses Heterogene an der Welt macht dir ja auch die Ästhetik der Menschheit aus und all das. Jedoch steht das nicht im Widerspruch zu dem, dass es halt irgendwann nur eine Sprache geben soll. Wenn wir jetzt also davon sprechen, bewegen wir uns ja Richtung goldenes Zeitalter. Das ist eine Welt, in der zwar wie in einem Weltföderalismus Grenzen symbolisch noch Bestand haben, wie so Distrikte oder sowas, aber de facto die Welt ja eh nur noch ein Land ist. Wie viele Sprachen sprechen denn Menschen in einem Land? Sprechen wir hier neben Deutsch auch noch zweite Amtssprache Türkisch oder was? Also das heißt, im Endeffekt, die Sprache von unserem Land ist Deutsch, und die Sprache im Iran ist Persisch, auch wenn es da Dialekte gibt und es auch kurdischsprachige, stämmige Perser gibt und so weiter, ist die Sprache Persisch. Und so ist es auch in allen anderen Ländern, dann ist halt eine Sprache die Amtssprache. Und wenn wir von einer Welt sprechen, die sozusagen das Königreich Gottes auf Erden ist und ein Land geworden ist, wir dürfen ihn noch nicht vergessen, bei aller Liebe, die wir zu der kulturellen Vielfalt haben, die ist ja auch nur so vielfältig, weil es ja auch niemals eine Möglichkeit gab, dass Menschen ja auch wirklich in engster Brüderlichkeit miteinander interagieren. Dafür war die Welt einfach viel zu weit. Dafür hatten die Menschen auch gar keine Kenntnis von anderen Kulturen, um überhaupt mit denen eine vollendete Symbiose und harmonische Synchronisierung einzugehen. Das war ja gar nicht das Denken der Menschen, weil das einfach nie möglich war. Und deswegen gab es verschiedene Arten der Klassifizierung und Kategorisierung von menschlichen Clustern. Also über Familie und dann halt eben Städte und so weiter und irgendwann Stadtstaaten und dann halt eben dieses Nationkonzept aus der Renaissance bis heute. Und nun der nächste Schritt ist ja eben die absolute Einheit, dass eben es eine Weltnation gibt. Und in einer Weltnation würde es dann logischerweise auch nur noch eine Sprache geben, die dann auch irgendwann alle sprechen. Das ist ja auch nicht ein Prozess, der nahtlos kommt. Elke, das ist ja nicht so, dass wir also wie so ein Bulldozer über die kulturelle Vielfalt fahren und dann alles gleich machen, sondern es ist eine Sache, die sich natürlich organisch, graduell in dem Heranwachsen der Menschheit auch ebnen wird, dass eben so geschehen wird. Und dementsprechend ist das halt eben, man muss ja auch überlegen. Das heißt, wenn da sozusagen die Schriften von Baha'u'llah schon mindestens zweisprachig offenbart sind und dann Shori Effendi noch ein bisschen Englisch reingebracht, also nicht ein bisschen, sondern sehr viel Englisch als Zusatz reingebracht hat zur Erklärung, und Abdu'l-Bahá'i auch ganz wenig, ein bisschen auch Fitzelchen Türkisch auch noch hinzugefügt hatte, dann ist ja auch klar, wenn es dann irgendwann nur eine Sprache gibt, würden ja auch die heiligen Schriften alle in einer Sprachhaftigkeit gebündelt werden müssen. Das heißt, hier geht es gar nicht darum, dass kulturelle Vielfalt wegläuft, sondern es betrifft sogar auch das, wie wir wissen, wie das Wort Gottes kanonisiert ist. Das heißt also, da könnten wir gar nicht sagen, wir wollen alle Kulturen übernehmen, sondern da fällt ja auch der Kanon unserer eigenen Schriften ja auch drunter. Das heißt also, im Endeffekt ist es ein Mittel zu einem höheren Zweck, und zwar nämlich die ganze Ide Weltidentität des Menschseins auf einen Nenner zu bringen. Und dafür ist natürlich diese Sprache auf diese Art und Weise halt eben notwendig als nächster Schritt, damit wir eben alle Glieder einer geeinten Familie sind. Und wie gesagt, eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt auch heute, Elke, zwangsläufig Sprachen, die spricht keiner mehr heute. Ja, es gibt auch heute, wenn wir wissen, also es gibt erstens, wie wir wissen, über tausende Sprachen. Und von denen kennen wir auch sogar die meisten gar nicht, auch begrifflich nicht, weil sie uns einfach nichts zu, weil sie uns einfach nicht, weil sie nichts bedeuten für unsere alltägliche Realität hier in Deutschland oder anderswo in Europa. Und in dieser Sprachvielfalt von ungefähr 2000 bis 8000 Sprachen, Dialekten, Akzenten und so weiter, ist es ja klar, ist der Mensch hat ja nicht so gedient damit, das für den, unter dem Deckmantel von kultureller Vielfalt einfach so am Leben zu halten. Derjenige, der das ja auch am Leben halten muss, oder die Gruppe an Menschen, verschwendet ja Lebensressourcen und Zeit, um das überhaupt in die nächste Generation zu tragen, der das nichts mehr sagen wird. Sprache ist im Endeffekt, das ist ja nicht alles in unserer Kultur. Sprache ist ein Werkzeug. Sprache ist ein Werkzeug und muss in der Funktionalität betrachtet werden. Es hat eine operative Funktionalität, aber die ist irgendwann ausgenutzt, abgenutzt, obsolet, wenn wir die Möglichkeit haben, alle uns zu verstehen. Also es macht dir nur Sinn zu sagen, lass uns die kulturelle Vielfalt der verschiedenen Sprachen alles würdigen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen auch gar nicht die Sprache sprechen. Wenn wir in einer Welt leben, wo wir alle dieselbe Sprache sprechen, was machen wir denn mit diesen 8000 toten Sprachen dann in der Zeit? Die werden ja dann tot sein. Die werden ja keinen Nutzen mehr haben für die Menschen. Und dementsprechend also diese Idee, dass wir so irgendwas von früher, wie so Latein, am Leben halten müssen für den Gottesdienst, dass wir eine Sprache, die keiner mehr spricht, am Leben halten müssen, einfach nur noch, um sie am Leben gehalten zu haben, das ist nicht der Sinn von Baha'u'llah, weil Baha'u'llahs Offenbarung zielgerichtet ist, zweckmäßig ist. Und da geht es ja nicht nur um die Sprache, wir können sich andere Beispiele auch nennen. Alles, was einfach nicht mehr irgendwann, jetzt nicht auch nicht augenblicklich, aber irgendwann der Mensch nicht mehr von Nutzen sein wird, ist dieses Konzept mit Worten aufhören, mit Worten, also Worten anfangen, Worten aufhören. Das ist nicht nur Berufszweige, das ist alles, was Teil einer veralteten Kultur war. Und dazu gehört dann halt auch irgendwann die Sprache als das Mindestnegative. Sprache ist ja gut, Sprache hat ja irgendwas gebracht. Aber es gibt viele Aspekte sonst in einer kulturellen Identität, die ja auch Baha'u'llah ja nicht in die nächste Generation oder Generationen tragen lässt. Und so darunter fällt dann halt irgendwann die abgenutzte Funktionalität von der Majorität aller Sprachen. Und es ist einfach zwangsläufig so, weil die Welt dann im Endeffekt eine globale, universale menschliche Identität annehmen wird. Ja. Dann, also wenn das jetzt dienlich war der Sache, diese Ausführung, aber danke für deine Frage. Die
Ja,
Verwirklichung eben dieses Prinzips, ja bitte.
kleine Ergänzung. Ich denke, es tut auch gut, wenn viele Kulturen wirklich nicht mehr existieren.
Ja, also das muss man
Ja.
auch sagen. Also in einer Welt heute muss man natürlich vorsichtig sein, dass das halt eben nicht missverstanden wird, aber wo halt alles gerne gut und gerne mal missverstanden wird. Aber im Endeffekt ist es, ja, da steckt eine Tatsache dahinter. Es
Ja.
ist so, dass viele Dinge in den Kulturen der Vergangenheit, sie sind halt eben Kulturen gewesen in einer Zeit, die noch nicht das Licht der Bahai-Sache erblickte, die Idee einer neuen Weltordnung, einer neuen Welt nicht kannte, einer neuen Weltkultur nicht kannte. Und dementsprechend sind die natürlich nicht mehr auch am Leben zu halten, wenn wir dann von einer neuen Kultur dann sprechen. Ist ja klar. Also wir sagen ja selber auch, wir sind ja selber als Bahai von zig Kulturen abstammend und wissen, dass es Dinge gibt in unserer Identität, in unserer Erziehung und all das, was wir auch ablegen müssen, wenn wir uns natürlich einem transformativen Prozess von Baha'u'llahs Offenbarung unterziehen möchten, hin zu etwas Konstruktiverem, ja? Und das ist nicht nur die Sprache, das sind alle viele andere Dinge auch, die wir mit uns tragen und uns angelernt haben.
Wenn man nur an der deutschen Kultur die Rolle von Wein und Alkohol überhaupt in Betracht ziehen.
Ja, richtig. Ja,
Also
par excellence zum Beispiel.
habe ich das richtig verstanden jetzt? Es geht nicht darum, dass die Inuit nicht mehr Inuit sein können oder die Ureinwohner im Amazonas nicht mehr ihr Leben leben können. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass alle so weiterleben können unter dem Dach einer Religion mit einer Sprache, sodass alle sich verstehen können. Oder kann es tatsächlich so sein, dass im Laufe der nächsten Jahrhunderte eine Kultur verschwindet, von denen aber trotzdem noch dann den Kindern erzählt wird? Ich komme so schwer aus meinem Käfig raus hier gerade.
Ja, also das ist ja auch schwer, sich jetzt vorzustellen. Ich werde gleich was dazu sagen, aber es ist schwer, sich vorzustellen, Elke, weil erstens, alles, was wir aus der Welt heute noch kennen, ist ja ein Produkt von einer historischen Überlieferung, wo Nationen miteinander in Konkurrenz standen, wo das notwendig war, irgendwas am Leben zu halten von der eigenen Kultur, weil sie sonst nicht akzeptiert wurde, weil sie sonst überschrieben wurde, assimiliert wurde, nicht wertgeschätzt wurde. Deswegen, weil wir aus in so einer Welt leben, die ein Produkt von sowas war, ist es natürlich sehr schwer, sich vorzustellen, wie eine Welt in vielen Jahrhunderten sein kann, wo eben diese Vision von einer Einheit der Menschheit verwirklicht ist. Ich sage ganz klar, wir alle als Menschen haben keine Ahnung, wie Einheit der Menschheit aussieht, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Menschheit das noch nie erlebt hat. Wer will denn jetzt einfach so dreist sein zu behaupten, ich weiß, wie so eine Welt aussehen würde? Das kennen wir alle nicht. Nicht mal Mitglieder von Universalhaus der Gerechtigkeit haben diese Ahnung, weil sie auch eben, weil sie jetzt in ihrer Biografie empirisch natürlich auch aus einer Welt stammen, wo das absolut noch keine Realität ist. Und dementsprechend ist das halt letzten Endes eine Vision für die Zukunft. Und wenn wir das schon erwähnen, müssen wir sagen, natürlich werden die vielen verschiedenen kulturellen Hintergründe, die sich ja nicht nur durch die Sprache definieren, und die Sprache ein Hilfsmittel war, um eben die Kultur am Leben zu halten, zu vermitteln. Aber nicht nur dadurch definiert werden, die bleiben ja alle erhalten. Also zum Beispiel, man sieht es ja auch damit, als der Schrein erschlossen wurde, diese Inauguration stattfand, dann Anfang 2000er. Dann ist sozusagen das Universalhaus der Gerechtigkeit, hat ja verschiedene Menschen, die eingeladen worden waren aus allen Nationen, kennt ihr die Videos vielleicht, auch eingeladen, ermutigt, dass sie in ihrer traditionellen Tracht kommen, um diese Einheit in der Vielfalt auch zu zelebrieren. Dieser Aspekt sowieso im Weltzentrum wird immer sehr groß geschrieben und immer hervorgehoben, ja. Und auch das Shore Effendi von verschiedenen Kulturen dekorative Aspekte zum Beispiel irgendwie eingebettet hat ins Weltzentrum, besonders aus der fernöstlichen Kultur, von der er wusste, dass sie eben Schwierigkeiten haben werden mit dem religiösen Konzept, das es dort gibt, dass sie überhaupt Schwierigkeiten haben werden, überhaupt ins Weltzentrum zu kommen, aber dass sie sich dort willkommen geheißen fühlen sollen und so weiter. All das auch vom Universalen aus der Gerechtigkeit so weitergeführt in der Tradition. Diese Aspekte sprechen alles für die Wertschätzung von Vielfalt. Und es geht ja sogar so weit, ist noch ein extremeres Beispiel. Shore Effendi hat ja gesagt, wenn es zum Beispiel Stimmgleichheit gibt bei der Wahl zu einem ins Gremium, Geistigrat oder nationaler Geistigrat, dann ist es ja normalerweise so, dass es eine Stichwahl gibt. Das allerdings das trifft nicht zu, wenn einer, der eben Stimmgleichheit hat, aus einer anerkannten kulturellen Minderheit stammt. Dann wird sie automatisch in den Rat genommen, wegen diesem Vielfaltsaspekt, der sehr wichtig und heilig im Bahai-Glauben ist, ja. So, und das war ein anderes Beispiel, um das nochmal hervorzuheben. Das heißt, die Menschen, die dann halt eben aus einem verschiedenen kulturellen Hintergrund kommen, aus Minderheiten, was auch immer, die werden immer diese kulturelle Identität immer auch immer noch als Bahai in sich tragen und das wird wertgeschätzt in diesem vielfältigen Reichtum, der ihnen die Menschheit ausmacht. Jetzt sage ich etwas Extremeres, Elke, Vorsicht und Obacht, aber jetzt extremer. Ich gehe so weit zu sagen, dass irgendwann allerdings das Konzept von kulturellen Minderheiten nicht mehr existieren wird, weil die Weltgesellschaft eine sein wird, wo es so viel Vermischung von verschiedenen Kulturen gibt. Und je größer die Idee wird, von ein Global Player zu sein in der Welt, ein Global Actor zu sein, so ein sozialer Akteur zu sein, der eben einen größeren Blick für die Welt als Metropole hat, je größer dieses Bewusstsein im soziologischen Akteur wird, in einer Welt, die hin zur neuen Kultur arbeitet, desto mehr werden ja eh die Grenzen von Minoritäten und dergleichen verschwommen sein und irgendwann völlig verschwinden, bin ich sogar überzeugt. Das würde vielleicht ein anderer Bahai so direkt und so krass und extrem jetzt nicht sagen. Ich allerdings glaube, wenn wir die Soziologie mithin zur Kulturwissenschaft und der Idee des Bahai-Glaubens theologisch hinzufügen, dann werden wir sehen und auch die politische Situation der Welt in Betracht ziehen, dann wird das notwendigerweise und zwangsläufig so sein. Also es wird irgendwo so sein, sagt ja Abdul-Bahá ja auch. Er sagt ja, das Zitat kommt häufig vor, wenn wir über Junior-Jugendgruppen reden, dass Abdul-Bahá an einer Stelle gesagt hat, ihr kennt das, ich kann es jetzt nur paraphrasieren an dieser Stelle für euch, dass er sagt, dass diese neue Schöpfung, warum ist aber Elke, es fängt schon an mit dem Wort neue Schöpfung, mit dem Terminus. Warum sagen wir denn neue Schöpfung, natürlich ist damit was Geistiges gemeint. Der Inuit oder der Pakistaner oder der Mensch aus Kurdistan oder dergleichen, was auch immer, der ist eine neue Schöpfung im geistigen Sinn, weil sein Bewusstsein anders ist, sein Denken anders ist, sein Blick auf die Welt anders ist. Allerdings, das impliziert ja etwas. Jemand, der neues Denken hat, fängt ja auch anders an zu leben. Und sobald ich anfange, anders zu leben, verändert sich meine Identität. Und die meiner Nachfahren, weil sie eine andere Erziehungsgrundlage bekommen. Und damit ist irgendwann vielleicht nur noch meine DNA Inuit oder so, aber mein Denken und mein Verhalten ja eh nicht mehr und mein Haushalt auch nicht mehr. Und dementsprechend sind dann irgendwann diese kulturellen Definitionsmerkmale sowieso weggefallen, ja? Und Vor allem für eine Menschheit, die Bahá'u'lláh ja sowieso ermutigt, einheitlich zu denken, global zu denken. Er will ja von dem Deutschen, dass er auch den persischen Boden als heilig anerkennt, ja, weil Bahá'u'lláh dort geboren ist. Oder zum Beispiel, dass jeder, und auch, dass er sagt auch dem Perser, wenn du Perser bist, solltest du dich nicht überlegener fühlen. Du solltest auch erkennen, dass es so viel Größe und Glanz und Herrlichkeit in der Deutschen oder in dem Deutschen und im Kanadier gibt und so weiter. Das heißt, wenn wir eh aufgerufen sind, so zu denken, verändert das ja eh dieses Definitionskonzept, dass ich mich irgendwie in einer Runde vorstelle als der Perser, als der Deutsche. Das ändert sich irgendwann. Und vor allem, wenn es jetzt noch schwer ist, uns das vorzustellen, jetzt, wo wir im Altersspanne sind, zum Beispiel unsere Vertiefung zwischen 35 bis 50, 60 oder so, dann sind wir schon ein bisschen auch nicht mehr, wie sagt man, unter den Jüngsten in der Gemeinde vorzufinden, bei denen man allerdings ja schon beobachten kann, wenn sie durch Junior-Junggruppe und all diese Dinge gehen, dass sowieso dieses Identifizieren mit einem Heimatland oder so sowieso schon ganz andere Qualität hat. Das sieht man ja jetzt schon in der Gemeinde. Und daher also, das ist eine Sache, die ändert sich, glaube ich, ganz deutlich irgendwann mit der Zeit. Und vor allem jetzt auch, wenn jetzt auch so viele andere Kulturen nach Deutschland gekommen sind, wenn dann über Generationen Eheschließungen stattfinden, anderweitig irgendwie Familienbande entstehen. Irgendwann ist das nicht mehr so transparent, wer was ist. Das ist das eine und das andere. Jetzt komme ich zu dem, was Abdu'l-Bahá sagte. Er sagte, die neue Schöpfung, die werden dann sozusagen weder vom Westen noch vom Osten, ihr kennt das Zitat, weder vom Osten noch vom Westen sein. Sie werden nicht Perser sein, sie werden auch nicht eben Europäer sein. Denn, und dann führt er weiter aus, und dass sie auch nicht von dieser Erde sind, sie werden eben nicht irdisch sein, sie werden nämlich Kinder des Himmelsreiches sein. Aber damit sagt er uns, dass all diese Dinge, mit denen wir uns irgendwann mal in der Vergangenheit identifizieren mussten, es war ja auch notwendig, wollen Sie es nicht verteufeln, aber diese Dinge irgendwann werden überschrieben durch etwas Neues. Und deswegen hat Bahá'u'lláh zum Beispiel auch neue Namen vergeben den Gläubigen bei der Konferenz von Bangladesch, natürlich, um die Identität des Islam abzulockern, den Leuten, die bisher alle Mohammed oder Ali hießen oder Hossein Hassan, denen sozusagen neue Qualitäten zu geben, neue Namen zu sagen, es ist eine neue Taufe. Aber das ist, da steckt viel mehr dahinter. Das ist also das ganze, die gesamte Bahá'í von Bahá'u'lláh mit dem neuen Kalender, die neuen Namen für die Wochentage, Monate. Es geht ganz viel darum, dass im Endeffekt Zivilisation und Kultur einfach in einer Transition befindlich ist und durch etwas Neues überschrieben wird. Ja. Und genau, die Verwirklichung also dieses Prinzips, also um zurück zum Absatz zu kommen, auf dieser Ebene, die von der Umsetzung der Häupter der Welt abhängt, legte seine Heiligkeit Bahá'u'lláh, wie er selbst wiedergibt, sogar bereits in einem Gespräch mit einem Beamten des Osmanischen Reiches dar. Der hieß Kamal Pascha. Dieses Gespräch fasst er nochmal einen Brief an den Sohn des Wolfes zusammen. Da sagt er, dass einmal dieser Pascha zu Bahá'u'lláh kam und aufgrund von Bahá'u'lláhs Größe und eben der gleich von Bahá'u'lláh auch Bahá'u'lláh einen Gefallen tun wollte. Und Bahá'u'lláh sagte, dass er dieses Aquädukt in Akka wieder herrichten soll. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wenn ihr auf Pilgerreise wart und dann auf Bahá'u'lláhs Anliegen hin hat die osmanische Regierung endlich dieser Sache Priorität gegeben und die Leute haben wieder sauberes Wasser bekommen. Aber in dieser Unterredung hatte eben Kamal Pascha zu Bahá'u'lláh gesagt, also er war sehr stolz darauf, dass er sehr viele Sprachen gelernt hat, damals. Als osmanischer Mensch und so weiter schon halt sehr, sehr viel, weil die haben dann, er hat dann sozusagen außerhalb dieser islamischen Bubble auch ein bisschen gedacht und hat auch andere Sprachen gelernt. Und Bahá'u'lláh sagt ihm nichtsdestotrotz, du hast dein Leben verschwendet. Weil im Endeffekt, so viel Sprachen zu lernen, also für was? Also man könnte so viele andere Dinge lernen, wenn man einfach dieselben Wahrheiten mit jedem Menschen teilen könnte, unabhängig davon, welche Sprache dieser Mensch spricht, um mit ihm überhaupt kommunizieren zu können. Das heißt, anstatt dass es um zielführende Dinge geht, musst du erstmal die Grundsteine erlernen, um überhaupt zielführende Dinge darlegen zu können. Und dementsprechend nochmal zu der Sache, also ist ja klar, so viele Sprachen, die erfüllen ja keinen Zweck für die Welt irgendwann, wenn wir eine Welt haben. Natürlich gibt es dann wichtigere und dringendere Sachen, die ein Mensch lernen kann. Jetzt stellt euch mal vor, er muss ein Vokabelheft führen bis zum Ende seines Lebens für 8 verschiedene Sprachen, anstatt einfach zum Beispiel in dieser Zeit so heilige Schriften oder so auswendig lernen zu können. Also offensichtlich ist das eine doch wichtiger als das andere, ja? Und dementsprechend, also plattes Beispiel, aber ihr wisst, was die Idee dahinter ist. So, im Endeffekt, in dieser Unterredung, warum habe ich das jetzt alles erwähnt? Ich bin schon fast dabei, rauszugehen aus Zoom wieder. Warum erzähle ich das alles? Weil Kamal Pascha hat zu Bahá'u'lláh gesagt, dass er eben diese Sprachen gelernt hat. Und in diesem Absatz sagt Bahá'u'lláh in dem Zusammenhang, und das ist etwas, das wissen viele Bahá'í nicht, deswegen sage ich das explizit. Bahá'u'lláh sagt in diesem Absatz, gut festhalten, er hat sogar eine eigene Sprache offenbart. Das habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt. So neu darf das auch nicht sein. Aber immer mal wieder spannend, das mal in die Runde zu bringen. Bahá'u'lláh sagt, er hat selber eine Sprache offenbart und er meint, natürlich, wenn er von einer Sprache spricht in einem anderen Kontext, ist es natürlich das Ziel seiner Offenbarung. Die neuen Konzepte, die neuen Lehren, die neue Art des Denkens, die er initiiert. Aber in diesem Kontext meint er wirklich eine Sprache im wahrsten Sinne des Wortes. Und Shoghi Effendi bestätigt an einer Stelle, dass es wirklich sich um eine materialisierte Sprache gehandelt hätte, also eine, wirklich eine Sprache, ja. Und dass, weil niemand Bahá'u'lláh diesbezüglich gefragt hat, auch Bahá'u'lláh diese das dann nicht weiter ausgeführt hätte, ja. So, in diesem Sinne bringt die Manifestation nicht nur ein Gebot und sagt, man soll es erfüllen, sondern sie legt auch selber eigentlich die, sie gibt uns wegweisende Ebnung, auch wie man das verwirklichen kann. Ja, und der, also der zweite und eben durchaus wesentlichere Aspekt in diesem verheißungsvollen Prozess, der die geistige Reife der Menschheit kennzeichnet, ist also in fernerer Zukunft dann die Begrenzung aller Sprachen auf eine einzige Weltsprache durch das universale Haus der Gerechtigkeit, die dann halt eben nach einer internationalen Konferenz ausberaten wird, und das universale Haus der Gerechtigkeit wird es dann bestätigen. Und jetzt aber was sehr, sehr, sehr spannend ist, bevor wir nämlich auch noch zum finalen Absatz von vom Kitab Ardas kommen, eine Sache, die ich in Tambach schon mal sagte, weil wir haben ja eine sehr gute Freundin, die auch sehr bewandert ist in Esperanto. Ja, ihr wisst ja, an dieser Stelle natürlich sehr liebe Grüße an Martha. Aber die Geschichte ist, da, in dem Zusammenhang hatten wir in Tambach mal was erwähnt, ja. Und zwar, dass eigentlich die Geschichte von der Weltsprache einen viel größeren geistigen Kosmos für uns erschließt. Sehr, sehr interessant. Weil die ganze Geschichte von die geistige Bedeutung, jetzt haben wir über die Wichtigkeit der Sprache gesprochen, Abdu'l-Bahá nennt es auch das mächtigste Hilfsmittel, das mächtigste Werkzeug, Bahá'u'lláh selber bezeichnet es als solches und so weiter. Die Sprache hat natürlich eine große Dimension an Ebene, die wir jetzt hier abdecken müssten. Also die Linguistik selber hat ja eine Ebene der Philosophie auch und so weiter. Natürlich, das will ich an dieser Stelle jetzt nicht alles einfach weglassen oder ausklammern. Aber jetzt geschuldet der Zeit fokussieren wir uns auf die geistige Bedeutung dieses von Bahá'u'lláh verfügten Gebotes. Und das eben geht, und diese Bedeutung eben geht im Grunde auf die biblische Legende von dem Turmbau zu Babel zurück. Und birgt in sich, wie wir gleich hören werden, messianische Konnotation, messianischen Impact. Halt dich gut fest, Gabi. Weil diese Geschichte, Turmbau zu Babel, tausendmal vielleicht gehört, aber hat irgendwie, was soll das überhaupt heißen? So eine der wirklich, wie soll ich sagen, willkürlichsten Geschichten, die man vielleicht so in den Heiligen Schriften findet, ohne Bezug zu irgendeiner Realität von uns. Jetzt mit Bahá'u'lláhs Gebot an dieser Stelle im Kitab Ardas wird eigentlich diese Geschichte sehr, sehr, sehr wesentlich wichtig. Ja? Laut der Genesis soll die Menschheit durch einen beabsichtigten Turmbau den Versuch unternommen haben, Gott zu sehen. Kennen wir die Geschichte. Und ihm gleich zu kommen. Also die Menschen wollen Gott sehen, und wenn sie ihn sehen, werden sie ihm gleich. Worauf eben Gott den Menschen, die halt eben aus Selbstüberhebung den Turmbau ja, bewerkstelligen wollen, um den halt eben unblutig zum Stillstand zu bringen, eine Sprachverwirrung hervorruft, welche eben wegen unüberwindbarer dann Verständigungsschwierigkeiten zur Aufgabe des Unterfangens führt. Ja, schließlich konnten die Leute nicht mal miteinander reden. Der eine sagt, gib mir den Hammer, der andere denkt, der hat ihn beleidigt, und es funktioniert einfach nicht mehr, weil sie sich einfach nicht mehr verstehen, ja. Und das führt dann eben dazu, dass das eben nicht mehr weitergeführt werden kann und die daran Bauenden aus dem gleichen Grunde über die ganze Erde zerstreut werden, weil sie einfach dann nicht mehr gleichgesinnt sind. Dann sind sie auch nicht mehr an derselben Stelle, sondern die gehen jetzt in verschiedene Regionen der Welt, und so entstehen dann auch die verschiedenen kulturellen Hintergründe oder so, laut der Genesis. So, diese Geschichte beschreibt demnach den Anbeginn der kulturellen Differenzen unter den Menschen und den Ursprung der Sprachvielfalt. Und wenn man so will, auch den Grund, warum es überhaupt so viele Konflikte auf der Welt in den späteren Jahrhunderten jemals geben sollte. Also jetzt, also in biblischer Mythologie. Natürlich wissen wir, so war das nicht, aber im Endeffekt sonst, das soll erklären, warum eben die Menschen dann so verschieden waren und dann auch miteinander Konflikte hatten und so weiter. Die historische Begebenheit hinter der Symbolik um Babel, aufgreifend und eben die Bedeutsamkeit einiger Sprachen aufgrund ihres Gebrauchs zum Zwecke der göttlichen Offenbarung, in jedem der jeweiligen Zeitalter hervorhebend, sagt Bahá'u'lláh an einer Stelle in der Ehrenlese Folgendes, auch über die Turmbau zu Babel-Geschichte, aber die wird anderweitig interpretiert. Hier will ich nur mal kurz aufgreifen, was er sagt, was er offenbart in dem Zusammenhang. Bedenke die seit den Tagen Adams entstandenen Unterschiede. Die verschiedenen weithin bekannten Sprachen, die jetzt von den Völkern der Erde gesprochen werden, waren anfänglich ebenso unbekannt wie die verschiedenartigen, heute unter ihnen herrschenden Regeln und Sitten. Das Volk jener Zeit sprach eine Sprache, die anders war als die jetzt bekannten. Die Sprachunterschiede traten in späterer Zeit auf in einem Land, das als Babel bekannt ist. Der Name Babel hat es erhalten, weil dieses Wort der Ort, wo die Sprachverwirrung begann, bedeutet. Darauf wurde Syrisch unter den bestehenden Sprachen vorherrschend. Die heiligen Schriften früherer Zeiten wurden in dieser Sprache offenbart. Später erschien Abraham, der Freund Gottes, und strahlte das Licht göttlicher Offenbarung über die Welt. Die Sprache, die er sprach, als er den Jordan überschritt, wurde als Hebräisch bekannt. was Sprache des Überschreitens bedeutet. Damals wurden die Bücher Gottes und die heiligen Schriften in dieser Sprache offenbart und erst nach langer Zeit wurde Arabisch die Sprache der Offenbarung. Aber jetzt zurück zur Turmbau, zur Babelgeschichte. In der Turmbaugeschichte von Babel ist jedoch die in ihr verborgene geistige Bedeutung höchst ertragreich und entscheidend. Dabei wurde die Menschheit nämlich aufgrund ihrer mangelnden Reife daran gehindert, geistig zu wachsen, symbolisiert durch den Turmbau, als dass sie das Antlitz Gottes hätte schauen können. Ihr hat die Reife gefehlt, Gott zu schauen. Gott zu schauen bedeutet, dass sie teilhaftig wird an der verheißenen Offenbarung. Dass also die Offenbarung, die Baha'u'llah bringen sollte, in früheren Religionen noch nicht hätte offenbart werden können. Dafür steht yet another time die Turmbau zu Babel-Geschichte als Symbol. Weil das Gleiche sagt ja Abdul-Bahá über diese Geschichte von Adam und Eva, dass der eine Baum da für die Offenbarung Baha'u'llah stand, der Baum des Lebens, und dass es zu verfrüht gewesen wäre, wenn die Menschheit daran Anteil nimmt und dementsprechend die Menschen eben nicht mehr in dem Paradies der Gegenwart Gottes waren. Das heißt, es war nicht ready, in der Gegenwart Gottes zu sein, was ja gleichbedeutend ist mit der Erscheinung des Verheißenen. Ja? Das heißt, also ein wesentliches Merkmal dieser mangelnden Reife ist ja auch eben die Uneinigkeit, die unter den Völkern der Welt bestand. Weil die Menschen uneinig waren, waren sie auch also gleichsam nicht geistig reif. Ein Zeichen, sagt der Schori Effendi, von der Reife der Menschheit ist die Einheit der Menschheit. Also wenn Baha'u'llah sagt, alle Elemente werden in andere verwandelt werden können und die Sprache wird eine geeinte Sprache und kein König will mehr die Krone, die Verantwortung von der Krone einfach so auf sich nehmen oder so, weil er weiß, die Verantwortung von Millionen Menschen, die ich tragen muss, wie das Schicksal meiner eigenen Familie, ist zu groß für mich. Diese Merkmale bezeichnet Baha'u'llah als Zeichen der Reife der Menschheit. Schori Effendi sagt, das absolute Zeichen der Menschheit ist die Einheit der Menschheit. Legen wir das zusammen, kommen wir zu dem Schluss, dass alle drei Aspekte, die Baha'u'llah als Merkmale für die Reife der Menschheit nennt, Vorbedingungen oder Zeichen sind für den Anbruch der Einheit der Menschheit. Und dementsprechend ist also ein Zeichen bei der Turmbau zu Babel-Geschichte treffend, die mangelnde Reife des Menschen durch die Verschiedenheit, die sie hatten, durch die Uneinigkeit, die sie hatten, das ist also ein Zeichen dafür, dass sie nicht in der Lage waren, geistig zu wachsen. Und mit der Offenbarung Baha'u'llahs ist nunmehr das Antlitz Gottes sichtbar geworden, das Prinzip der Einheit der Menschheit verkündet und das Mittel zur Verwirklichung dieses Gebot von der Einheit der Menschheit durch das Gebot von der Welthilfssprache bestimmt. Und der feste Bau des Turmes, der in Einigkeit zur Gegenwart Baha'u'llahs, Gegenwart Gottes führt, durch den Bund dieser Sendung errichtet. Haben wir das verstanden oder rekapitulieren? Nochmal. Das heißt, in der Geschichte vom Turmbau zu Babel, die Geschichte sagt eigentlich, die Menschheit ist nicht nur ready, sie ist ja nach dem Ebenbild Gottes erschaffen, laut der Geschichte bei Adam schon. Aber sie ist geistig nicht ready, um Gott zu schauen und an seinem Ebenbild, also um ihm gleichzukommen. Und dementsprechend lässt Gott diese Verschiedenheit aufkommen, damit das eben nicht möglich ist. Das ist einfach nur ein Zeichen für die mangelnde Reife der Menschheit. Und diese Verschiedenheit und kulturellen Differenzierungen sind ein Zeichen dafür, dass es keine Einheit gibt auf der Welt. Weil es keine Einheit auf der Welt auch technologisch nicht geben konnte, konnte auch noch nicht die Offenbarung des Verheißenen vorweggenommen werden, die ja dazu da gedacht ist, das innerste Potenzial von dir als Mensch hervortreten zu lassen. Ergo muss es also verschiedene Zwischenstufen geben, wo höhere Stufen der Einheit von Moses über Jesus und Mohammed erklommen werden konnten, bis das dann eben die absolute Einheit auf der Erde errichtet werden könnte. Und die Einheit, die dann errichtet wird, ist ein Zeichen für die Reife des Menschen. Wenn der Mensch seine Reife erreicht, ist er das geworden, was er immer schon bestimmt war zu sein. Und das bedeutet, er hat an der Ebenbildlichkeit Gottes wahrhaftig Anteil genommen, das Potenzial seiner Ebenbildlichkeit zutage treten lassen. Und ein Merkmal, damit das eben passiert, weil irgendwie durch magische Hand geht es ja nicht, ist also die Einführung einer Weltsprache. Dementsprechend ist also die Weltsprache Baha'u'llahs ein messianisches Gesetz, das eigentlich aus dieser sehr mysteriösen Geschichte von dem Schauen vom Angesicht Gottes emaniert. Und nicht nur die Welthilfssprache ist dafür notwendig, sondern in diesem ganzen Rezept hat Baha'u'llah eine weitere Zutat hinzugefügt, nämlich den Bund. Weil wenn es den Bund nicht gäbe, wäre es gar nicht möglich, eins zu sein. Da reicht nicht die Sprache. kannst du die gleiche Sprache haben und dich die ganze Zeit beleidigen. Sondern dafür braucht man auch einen Bund, damit eben auch das Bewusstsein zielgerichtet ist. Und das ist dieser Turm, den wir bauen, um Gott zu sehen. Das heißt, wir werden Anteil nehmen an dem, was wir Baha'u'llah zuschreiben. Und wir werden so werden wie das, was wir als Baha'u'llah anerkannt haben, wenn wir an unserer eigenen geistigen Reife Anteil nehmen. Und diese geistige Reife ist ja gleichbedeutend, äquivalent mit dem Manifestieren deines Potenzials als Mensch. So schließt sich der Kreis. Das ist sehr, sehr viel. Es sind viele Variablen, aber die Gleichung macht dann im Endeffekt Sinn. Es hat alles mit der Erscheinung Gottes auf Erden zu tun. Ja, also in diesem Sinne würde dann dementsprechend, wenn man so will, also das Prinzip einer geeinten Weltsprache würde, wie Abdu'l-Bahá betont, auch den Dienst an der Menschheit erleichtern. Uneinigkeit unter den Nationen eben beseitigen und dem Urteil von Baha'u'llah entsprechend dem Menschen Zeit ersparen, sich andere Fertigkeiten anzueignen, anstatt mühselig verschiedene Sprachen zu meistern. Dieses Prinzip würde auch die universale Erziehung aller Menschen zu einer greifbaren Realität machen. Dann würde auch Wissen nicht mehr verschiedenartig gelagert sein, je nach Sprache, Kultur, Ideologie und so, sondern es wäre ein Curriculum für die gesamte Menschheit, so wie halt die Ruhikurse, versteht ihr? Und Handelsvertrieb und Austausch unter den Völkern würde das fördern, die religiösen, kulturellen und sozialen Barrieren unter den Menschen durchbrechen und nachhaltig eben zum Erhalt des Friedens sowie der Verwirklichung der Einheit unter den Menschen beitragen. Ich glaube immer noch, das Allerwichtigste, was ich hier gesagt habe, ist das geistige Prinzip dahinter und alle diese sozialen Aspekte und Faktoren sind dann halt eben natürliche Nebenwirkungen, die dann etabliert werden. Bitte, Elke.
Ich habe mir gerade überlegt, dass im Arabischen, was du ja sehr oft auch versucht, uns nahezubringen, so die Zahlenwerte, die Bedeutung von Buchstaben, dass das alles so eine große Wichtigkeit hat und so eine große Symbolik hat und eine Mystik hat. Wenn wir jetzt das auch nicht mehr haben, nichts mehr Arabisch, nichts mehr Persisch, fallen dann solche Erklärungen auch weg oder wie kann ich mir das
Ja,
vorstellen?
also ich meine, wenn wir jetzt von dieser einen Sprache sprechen, die dann halt irgendwann im Laufe der langer Jahre und so weiter dann irgendwann etabliert wird, dann sprechen wir von einer Entwicklungsstufe der Gesellschaft, die sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft liegt, ja. Sehr, sehr, sehr weit, ja. Und in dem Falle werden wir natürlich sehen, wie das der Weisheit des universalen Hauses der Gerechtigkeit entspricht und wie das dann eben gehandhabt wird. Aber man darf ja eine Sache ja nicht vergessen. Also wenn du so eine spezifische Frage stellst über Zahlenwerte, ja, also das gibt es ja im Deutschen ja auch so nicht. Und trotzdem irgendwie in der Erklärung, ja, wird das ja trotzdem irgendwie vermittelt, ja. Irgendwie versuchen wir das ja trotzdem an den Mann zu bringen. Weil aber da auch nicht der Zahlenwert so entscheidend ist, Elke, und auch jetzt nicht der Buchstabe, sondern es ist ja eher das, was der Bab daraus macht, das, was Baha'u'llah daraus macht, aus dem Zahlenwert, aus dem Buchstaben, aus dem Wort. Dann ist es halt Arabisch in dem Fall und dann hat es natürlich auch eine tiefere, reichere Ebene, weil es dann in der Sprache so offenbart ist. Aber im Endeffekt dürfen wir nie vergessen, es geht ja ums Konzept dahinter. Und das zu vermitteln, ist ja sowieso immer Missionsauftrag von Offenbarung, von Vertiefung, Elaboration, Kommentar, Stellenkommentar, Universalhaus der Gerechtigkeit, Abdu'l-Bahá, Schori, Fendis, Wirken. Und dementsprechend, diese Dinge gehen ja nicht verloren. Aber ob das dann natürlich in der nächsten Offenbarung immer noch so relevant sein wird, das ist dann eine andere Sache. Also ist ja klar, weil dann halt einfach Sprache sich verändert hat, Ausdruck, Konzept, das, was den Menschen, was die Realität des Menschen ist, ist etwas anderes. Weil im Endeffekt dürfen wir auch nicht vergessen, diese Zahlenwerte und so, die sind ja auch für den Bab zum Anlass geworden, sie aufzugreifen, weil halt eben die Menschen seinerzeit daran hingen, Elke. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und wenn wir das eingestehen, dann gestehen wir dem Fakt ein, dass das in einer Phase der Menschheit war, bevor das Neue, sprich die Bahai-Sache, als Kultur kam. Dementsprechend wage ich zu bezweifeln, dass das in der nächsten Offenbarung natürlich dann immer noch so relevant sein wird, ja, weil dann einfach eine neuer Ansatz wie sagt man, zum Gefäß, zum Gewand wird, wie dann halt eben Konzepte vermittelt werden. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Offenbarung wurde es ja aufgegriffen und das Konzept, was es vermittelt, das wird ja natürlich in der Übersetzung, auch wenn es dann natürlich dann weniger greifbar sein mag in einer Übersetzung, nicht verloren gehen. So sprechen wir ja auch, wie gesagt, über diese ganzen Dinge, ohne dass jetzt irgendjemand von uns in Arabien geboren wäre. Und im Endeffekt, wie es dann mit der Übersetzung der Schriften und mit dem Erhalt der Schriften und der Originalität des Textes beschieden sein wird, das wird ja das Universalhaus der Gerechtigkeit dann entscheiden, wenn es soweit ist, dann in tatsächlich sehr weiter Zukunft, wo ich glaube, dass halt tatsächlich, wie gesagt, unsere Vorstellungskraft auch nicht ausreicht, uns eine Welt vorzustellen. Lassen wir die Sprache weg. Lassen wir das Thema Sprache weg. Eine Welt, wo es dann eine Sprache geben wird, die nur eine ist. setzt ja viele Dinge in der Welt voraus. Und diese Welt uns vorzustellen, ist halt eben, glaube ich, für uns alle, die wir in einer Welt leben, die halt von Konkurrenz, Wettkampf unter den Nationen und Ideologien geprägt ist, einfach unvorstellbar. Und dann wird das natürlich so gehandhabt, wie es dem Wohle der Menschheit und dem intellektuellen und geistigen Dasein des Menschen am besten entspricht. Ja, also Esperanto, erfunden von dem weitsichtigen Ludwig Lechzer Samenhof, dessen Tochter Lydia Samenhof ja später sogar Bahai werden sollte, was ja überragend interessant ist. Das hat Abdu'l-Bahá gesagt, wird nicht die absolute Weltsprache später sein, da diese die Frucht für verschiedener und vielfältiger Gedanken zu sein bestimmt ist, also die Welthilfssprache. Er sagt dann, die für Esperanto aufgewendete Liebe und Mühe, das ist ja interessant, wird nicht verloren sein. Also es wird seine Frucht trotzdem gehabt haben in der Entwicklung der Menschheit. Aber eine Einzelperson, sagt Abdu'l-Bahá, kann nicht eine universale Sprache ausarbeiten. Sie muss von einem Rat, der alle Länder vertritt, geschaffen werden und Wörter aus verschiedene Sprachen beinhalten. Die einfachsten Regeln sollen gelten und es wird keine Ausnahmeregeln geben. Auch keine Geschlechtswörter. Interessanterweise, gell? Das ist sehr spannend für die Debatte heutzutage, ja? Also sogar für einige Bahai. Oder besondere und stumme Laute. Jede Sache wird nur eine Bezeichnung haben. Im Arabischen gibt es 100 Wörter für das Kamel. In den Schulen aller Länder wird die Muttersprache und gleichzeitig die überarbeitete Welthilfssprache gelehrt werden. Das ist eben diese erste Phase, bis dann halt eben später Abdu'l-Bahá an einer anderen Stelle sagt, dass Universal aus der Gerechtigkeit die Obliegenschaft hat, das zu entscheiden. Ja, als weitere Bedingungen eben und Grundvoraussetzungen für eine künftige Welthilfssprache nennt Shori Effendi die Exaktheit und Klarheit der Sprache, die Einfachheit, diese zu lernen und den Reichtum ihres Wortschatzes als entscheidende Kriterien. Ich hatte ja gesagt, Bahá'u'lláh selber hat eine Sprache offenbart. Und damit wir da nochmal eine Quellenangabe geben, damit für die Freunde, die sich das später nochmal anhören, auch kein Zweifel besteht. In einem seiner Briefe, datiert auf den 12. Januar, habe ich jetzt sogar versucht, ganz genau zu sein, 12. Januar 1929, antwortete Shori Effendi bezüglich dieser neuen Sprache und Schrift, dass diese von Bahá'u'lláh verborgen und verwahrt geblieben sei und nicht enthüllt wurde, da sich niemand fand, der darum bat oder sich danach erkundigte. Ja? Aber was sehr spannend ist, diese neu geschaffene Sprache, das soll die gesegnete Schönheit laut Jenabe Baliusi, also Hassan Baliusi, wisst ihr ja, wer das ist, er soll sie als Badi-Sprache bezeichnet haben. Badi ist der Begriff für wundersam oder dergleichen, ja. Und bezüglich der Sprache im Kontext der Bahai-Theologie ist noch hinzuzufügen, das habe ich schon mal, jetzt habe ich das schon gesagt, aber vielleicht war das so schnell, dass das irgendwie nicht hängen geblieben ist. Ich will es nochmal betonen, dass Bahá'u'lláh generell nicht von einer Sakralsprache ausgeht, die bei der Liturgie, also beim Gottesdienst, festgeschrieben sei. Vielmehr verleiht er dem Inhalt der Aussage und der Verse Vorrang vor der Sprache, in der diese ausgedrückt wird. Und erklärt, dass jede Sprache, in der der Lobpreis Gottes verlautet wird, zu lieben sei und gesegnet ist. Dadurch, dass eben Bahá'u'lláh auch die Sache Gottes von der Bindung an eine bestimmte Sprache löst, wie im Islam eben bezüglich der arabischen Sprache oder im Judentum im Hinblick auf Hebräisch zum Beispiel der Fall war, damit eben sagt Bahá'u'lláh und auch sagt, dass auch die Sprachen keinen sakralen für sich a priori heiligen Charakter innehaben, lehnt seine Heiligkeit Bahá'u'lláh zugleich auch die tendenzielle Dominanz einer spezifischen Kultur Elke gegenüber den anderen Kulturen innerhalb der Religion ab. Also die persische Kultur steht nicht über den anderen Kulturen, auch wenn Bahá'u'lláh aus Persien war, auch wenn die meisten heiligen Städte in der Summe in Persien sind, oder wenn zum Beispiel die persische Sprache von Bahá'u'lláh auch als Sprache des Lichtes bezeichnet wird und die natürlich auch eine schöne Sprache ist oder dergleichen und sehr reich. Trotzdem hat eine einzelne Kultur innerhalb des Bahá'í-Kanons keinen Vorrang vor den anderen Kulturen. Also wenn wir auch Nowruz feiern, dann hat das eine geistige Bedeutung, nicht die persisch-kulturelle Bedeutung, die Nowruz innehat. Ja, das müssen wir ganz klar unterscheiden. Und es bei anderen Sachen auch. Die sind dann halt irgendwann in der persischen Geschichte gewesen, aber mit der Bahá'í-Sache hat es eine andere Verbindung. Das will ich nochmal betonen. Und deswegen lehnt auch Bahá'u'lláh ab, dass eben eine Sprache über den anderen Sprachen steht. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Absatz des Kitab das, bevor wir unsere fast vierjährige Reise durch das heiligste Buch abschließen. Und ja, vielleicht liest das jetzt auch nochmal einer der Freunde und dann genießen wir die letzten Momente und Minuten, die uns noch bleiben, bei diesem hochheiligen Unterfangen, eine Reise durch den Kitab das zu unternehmen.
Ich lese das mal, ihr seid sprachlich gerade eingeschränkt. Es ist euch verboten, Opium zu rauchen. Fürwahr. Wir haben dies durch ein unumstößliches Verbot im Buche untersagt. Wer davon nimmt, ist gewiss nicht von mir. Fürchtet Gott, die ihr Verstand habt.
Also es wurde ja über Drogen ja schon gesprochen. Und wir haben ja auch die Erläuterung dazu gelesen, wo ein Zitat von Abdu'l-Bahá, ein längerer Paragraph von Abdu'l-Bahá dazu zitiert wurde. An dieser Stelle kann man aber nochmal hervorheben, die Strafe, die Bahá'u'lláh über den Konsum von Drogen verhängt, ist, wie hier hervorgeht, das Urteil, gut festhalten, das sollte uns eiskalt über den Rücken gehen, ihm nicht zuzugehören. Laysa minni, Laysa minna sozusagen ist das von Bahá'u'lláh, dieser Ausspruch. Das bedeutet, dass jemand nicht zu ihm gehört. Für die persisch-arabischsprachigen Freunde ist das ein sehr bekannter Ausspruch im Islam. Das heißt sozusagen, dass jemand nicht zu Bahá'u'lláh gehört. Das benutzt er auch im Kitabah, das nur dreimal oder generell im Schrifttum. Einmal, wenn man eben zur Ursache für Aufruhr gegen den Staat wird, wenn man Drogen konsumiert. Offensichtlich auch das Dritte, was ich jetzt nenne, all diese drei fallen unter natürlich unter den Dachverband natürlich vom Bündnis, also das Bündnis nicht zu brechen, das ist natürlich auch, dann gehört man auch nicht zu Bahá'u'lláh, ist ja ganz klar, auch wenn man sich weiterhin Bahá'í nennt. Aber das Dritte, was er sonst nennt, ist, dass man etwas, dass man sozusagen die Worte Bahá'u'lláhs anders wiedergibt oder lebt, als sie sind. Sozusagen anders tut, als man ist und sozusagen jemand zu Gerechtigkeit aufruft, aber selber sozusagen sündigt. Bahá'u'lláh ist sich bewusst, dass wir alle, egal wie sehr wir auch Vertiefungen geben, Vertiefungen nehmen, ja, wir haben alle Fehler in uns. Das ist damit nicht gemeint, dass wir natürlich dann nicht, weil wir Fehler haben, zur Vertiefung kommen sollen. Es ist allerdings dieses, dass wir andere Menschen verurteilen, obwohl wir selber vor unserem eigenen Bo vor unserer eigenen Tür zu kehren haben oder sowas. Ja? Also es geht dann schon, es geht schon um etwas anderes. Also es ist nicht dieses Eingeständnis, ja, ich habe Fehler, okay, was heißt das? Dann gehe ich halt nicht mal 19 Tage fest. Oder dann sollte ich am besten nicht zur Pilgerreise gehen oder so. Nein, wir alle haben Fehler und auch furchtbare, vielleicht, ja, wirklich furchtbare Sünden oder dergleichen, die uns eben anhaften. Aber deswegen sind wir auch Bahá'í und wir sind schwache Geschöpfe, auch haben eine Biografie hinter uns und dergleichen und versuchen ja durch Bahá'u'lláhs Gunst ja auch besser zu werden und hoffen auf seine Gnade und hoffen, dass wir die Möglichkeit wahrnehmen können, besser zu werden. Allerdings, was Bahá'u'lláh tatsächlich verurteilt, ist, dass wir so tun, als ob wir das nicht hätten und dann halt auf über andere den Bannspruch sprechen oder sowas, ja? Das ist halt vor Gott nicht wohlgefällig. Und das sind diese drei Cases. Aber hier geht es um die Drogen tatsächlich. Und da sagt Bahá'u'lláh, nur diejenigen dürfen Anspruch auf Zugehörigkeit zu Gott erheben, die seinen ethischen Geboten und, also bemüht sind zu entsprechen und die zu denen zählen, die dieses klare Verbot auch einhalten. Auch Sheikh Ori Effendi verdeutlicht in seinen Briefen, dass jemand, der Drogen konsumiert, nicht mehr Teil der Bahá'í-Gemeinde ist, nicht als Teil der Bahá'í-Gemeinde gelten kann, auch wenn er sich selber weiterhin Bahá'í nennen sollte. Also es ist schon sehr schwerwiegend. Das muss uns bewusst sein. Das ist jetzt kein. Das ist keine Kavalierssünde oder so, wenn man sagt, das ist schon etwas, also so wie es die Schriften, also nicht, weil ich das so sage, sondern weil die Schriften das so festlegen. Es ist eine große Sünde tatsächlich, die Bahá'u'lláh hier nennt. Und es hat auch einen Grund, und auf den will ich eigentlich zu sprechen kommen gleich. Wenn jedoch eine abrupte Abstinenz von Drogen, die auf längere Zeit eingenommen wurden, zu einem plötzlichen gesundheitlichen Schaden führen sollte, dann dürfe der Betroffene sich allmählich von den Drogen abgewöhnen, sagt Shori Effendi trotzdem. Also so fair oder liebevoll oder gnädig sind die Bahá'í-Schriften natürlich schon, offensichtlich. Also wenn jemand ein großes Problem damit hatte, dann kann er trotzdem Bahá'í werden, aber muss ja natürlich Mühe darin investieren, das natürlich in den Griff zu bekommen oder sich zu bessern. Aber ist ja klar, dass das nicht so ohne weiteres ist. Ich sage einfach so, ja, dann hörst du jetzt auf. Und kommst jetzt nur noch zum Ruhekurs oder dergleichen, dass es dann funktioniert. Das braucht dann schon so viel natürlich menschliches Empathie und dergleichen, auch geistiges Feingefühl, dass wir das natürlich einschätzen können. Und die Bahá'í-Schriften sind da als Maßstab streng, aber in der Handhabung mit dem jeweiligen Menschen gnädig. Das muss uns schon bewusst sein, ja? Und ja, das heißt, in einem Brief an den Nationalen Geistlichen Rat im Iran betonte Shori Effendi einmal mehr, dass alkoholische Getränke und Drogen absolut verboten sind und jeder, der sich bewusst nicht an dieses Verbot hält, obgleich er vom zuständigen Rat liebevoll darauf aufmerksam gemacht worden ist, auch seine administrativen Rechte dann irgendwann zwangsläufig beraubt werden muss, ja. Und es ist im Hinblick also auf diesen Abschnitt auch sehr spannend, darüber nachzusinnen und ich glaube, darum sollte es uns jetzt gehen. Weshalb der Ketabach das nun eben mit diesem Paragraphen endet. Weil wir sagen, der Ketabach, das fängt an mit dem ersten Gebot, nämlich man soll die Manifestation anerkennen. Warum endet der Ketabach das jetzt plötzlich mit diesem Absatz, dass du nicht zu ihm gehörst, wenn du Drogen konsumierst? Der Ansatz muss hier sein, geschätzte Freunde, diesen Abschnitt im Spiegel des ersten Absatzes im Ketabach das zu betrachten. Haltet euch gut fest. Und ich glaube, das ist ein gutes Ende auch für unsere Vertiefung. So würde diese Passage hier ganz am Schluss des Kitab Ahdas erscheinen, weil der Verstand das gottgegebene Werkzeug und himmlisch verliehene Privileg deines Menschseins ist, um die erste und höchste Pflicht, nämlich die Anerkennung der Manifestation Gottes, zu erfüllen. Ja? Die erste, sagt Baha'u'llah, und vornehmste unter den Gaben, die der Allmächtige den Menschen verliehen hat, ist die des Verstandes. Seine Absicht bei der Verleihung einer solchen Gabe ist allein die, sein Geschöpf zu befähigen, den einen wahren Gott zu erkennen und anzuerkennen, gepriesen sei seine Herrlichkeit. Diese Gabe gibt dem Menschen die Kraft, in allen Dingen die Wahrheit herauszufinden. Sie führt ihn zu dem, was recht ist, und hilft ihm, die Geheimnisse der Schöpfung zu entdecken. Ich glaube, dieser Absatz von Baha'u'llah erklärt auch das Verbot von Alkohol besser, als wir jemals versucht haben, bisher das Thema aufzugreifen. Also der Ausspruch, Leysa Menna, also ist Leysa Meni, du würdest nicht mehr zum Volk Gottes gehören, nicht mehr zu Baha'u'llah gehören, besagt, dass man nicht zum Volk Gottes zählt, weil man sich selbst bewusst der Möglichkeit beraubt, die Manifestation zu erkennen und dem Bund Gottes und seiner gottgegebenen Verantwortung gerecht zu werden und diese erfüllen zu können, welche darauf ausgerichtet ist, den Menschen zu befähigen, seiner unbeschreiblich hehren geistigen Bestimmung gerecht zu werden. Darum geht es. Im Endeffekt geht es nur um, es geht nicht um die um Alkohol per se, es geht nicht um Drogen per se, es geht um das, was es verursacht, und das ist dich daran zu hindern, die größte aller Gaben, die dich befähigen soll, deiner Gottähnlichkeit gleich zu werden, dass sie dir das nimmt. Und das ist das Allerverheerendste in diesem gesamten, in dieser gesamten Geschichte, ja. Und wie es in den Schriften heißt, erreicht eben der Mensch auch im Menschenreich seine Reife. Wir haben ja heute über die Reife der Menschheit geredet, wenn das Licht seines Verstandes die höchste Macht und Entwicklung erreicht. So erklärt Abdu'l-Bahá, die Kraft der Gedanken und der Verstand sind Merkmale, durch die der Mensch vom Tier erhoben ist. Die Wirklichkeit des Menschen ist sein Denken, nicht sein stofflicher Körper. Da ist das Tier dem Menschen überlegen. Die Kraft des Denkens und die tierischen Kräfte sind Partner. Obwohl der Mensch an der Tierwelt teilhat, so besitzt er doch eine Gedankenmacht, die allen übrigen Geschöpfen überlegen ist. Und das eben qualifiziert ihn zum Ebenbild Gottes. Diese Verstandesgabe willentlich aufzugeben, würde bedeuten, sich unter die Stufe des Tieres zu erniedrigen und seine heilige, gottgegebene Bestimmung als Mensch zu verwirken. Und auch, muss man hervorheben, ist der Mensch ohne Verstand nicht überlebensfähig. Weshalb den Geboten, die den Menschen vor Dingen schützen sollen, die den Verstand beeinträchtigen, in der Bahá'í-Lehre auch höchster Stellenwert zukommt. Ja? Denn die Einsicht bzw. die Vernunft nimmt in der Ethik eine entscheidende Rolle bei Baha'u'llah ein. Ohne die Vernunft ist der Mensch, Aristoteles sagte das auch schon, überhaupt nicht fähig, moralisch zu handeln. Dies nicht zuletzt, da zum Beispiel Opium und Alkohol das Gewissen des Menschen, ein wesentliches Definitionsmerkmal seiner geistigen Wesenheit, auch abtöten. Ja? Und die Befähigung zu tiefgreifender Erkenntnis und die Erziehung zum moralischen Handeln sind jedoch letztlich wesentliche Ziele, welche die Offenbarung Gottes ausmachen. Die Offenbarung ist da, um dich überhaupt moralfähig zu machen. Du brauchst den Verstand, um das überhaupt empfangen zu können. Wenn du dieses Werkzeug nicht hast, bist du nicht empfänglich, nicht sensitiv dafür. Und dementsprechend kannst du gar nicht wie ein Mensch leben. Du beraubst dich deswegen, also im wahrsten Sinne des Wortes, deiner Menschlichkeit, ja? Und eben deshalb ist das Verbot bezüglich des Konsums von Stoffen, die den Verstand benebeln, dergestalt auch rigoros betont und auch am Ende des Kitab-e Aqdas als Spiegel zum ersten Absatz des Kitab-e Aqdas von Baha'u'llah par excellence offenbart worden. Damit kommen wir zum Ende von unserer Vertiefungsreise durch den Kitab-e Aqdas und 190 Absätzen. Wir werden bei der nächsten Vertiefung noch einmal, bevor wir zum nächsten Thema kommen, erst einmal nochmal all das, was wir am roten Faden unerwähnt ließen bisher, nochmal Revue passieren lassen. Wir hatten ja bis so und so vielten Abschnitt einen roten Faden besprochen. Den greifen wir nochmal schnell auf bis zum 190. Absatz und kommen dann zum nächsten Vertiefungsthema und werden hoffentlich, hoffentlich wird unsere Vertiefung weiter erhalten bleiben, viele weitere Jahre, Jahrzehnte und in allen geistigen Welten. Ja? Aber sonst, wenn es jetzt noch ein paar Minuten Gedanken gibt, der Freunde, ich hatte ja gesagt oder beziehungsweise ausgesprochen, dass die Freunde mit Sicherheit die Gelegenheit haben werden bei unserer letzten Sitzung, wenn sie was geschrieben haben oder wenn sie es auch nicht geschrieben haben, im Kopf haben, noch mal ein paar Gedanken zu teilen, was sie aus der Vertiefungsreise, aus diesen Vertiefungsjahren, wenn man so will, für sich mitnehmen. Wenn jetzt jemand nichts zu sagen hat, dann ist das auch in Ordnung. Aber ja, einige Freunde haben mir netterweise was geschickt und vielleicht, wenn jetzt sonst noch jemand was teilen möchte in der Gruppe, dann ist jetzt dafür der Moment, glaube ich, gekommen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich sehr bei Gabi, die das überhaupt alles wegweisend ins Leben gerufen hat vor fast 4 Jahren und mir damals irgendwie bei einem 19-Tage-Fest, wo wir uns dann auch getroffen haben, also ich meine eigentlich von einem anderen Bereich in Frankfurt. Aber dann traf ich Gabi und die hat mir davon erzählt, dass das stattfinden soll und mir sehr liebevollerweise dann eben die Einladung ausgesprochen, auch teilzunehmen. Und dementsprechend vielen Dank dafür, dass du das möglich gemacht hast. Und ich glaube, dass dadurch haben wir viele neue Menschen auch kennengelernt und sind Brüder und Schwestern mit anderen geworden in der weiten Bahai-Welt.
Ich ahnte aber nicht, wen ich da einlade.
Danke.
Bist du einfach
Danke,
ein
dass du da bist.
Teilnehmer, Schachner?
Es war so toll. So,
Ja.
ja, ich habe es noch nicht formuliert, wie es für mich war. Vielen, vielen Dank, dass du das allerdings sagst. Wirklich, es war wirklich eine herrliche Zeit, die wir gemeinsam schon bisher verbringen durften. Und ich durfte euch auch alle ein bisschen besser kennenlernen. Und es war wirklich ein Riesengeschenk, ein
Vielen,
großes
vielen
Vorrecht.
Dank. Heißt, wir treffen uns am nächsten Sonntag zur gleichen Zeit.
Mit einem, ja,
Ja,
genau,
vielen Dank.
mit einem neuen Thema. Ich würde sagen, wir können, wenn ihr wollt, entweder eine Abstimmung machen in der Gruppe, welches Thema ihr möchtet als nächstes, oder wir können halt einfach dann beschließen, dass wir alle Ergänzungsschriften des Kitabar das dann halt irgendwann vertiefen. Manche sind länger, manche sind kürzer, und dann lesen wir halt einfach jedes Mal so viele Abschnitte, wie wir, glaube ich, schaffen, und kommen dann halt durch die einzelnen Tabletts dann halt auch durch. Also keines der Werke ist ja auch so lang wie der Kitabar das. Also die sind dann halt, die kann man dann halt ein paar Sessions dann alle abarbeiten für sich, ja.
Helft mir mal kurz, wie ich hier das. Gehe ich einfach auf Beenden der Aufzeichnung jetzt? Ja, ne? Beenden.
Auf diesen viereckigen roten Knopf,
Ja.
auf den Stoppknopf, ja.
Und das heißt, wir sollten die Botschaften aus Akka bereit haben.
Ja, würde ich sagen. Ich habe nicht vergessen, dass ich versprochen hatte, wir machen 7 Täler und wir auch mal eine Session hatten, wo wir eine Einführung hatten ins Thema. Aber wie gesagt, weil ich glaube, dass wir das nochmal im Spätsommer hier in Tambach machen werden, da warten wir einfach lieber darauf. Und jetzt machen wir noch ein paar Schriften, die vielleicht auch noch nicht so häufig in Deutschland zum Gegenstand der Vertiefung gemacht worden sind.
Ja.
Eschra, Tadasa, Tajaliyat, sowas, solche Tabletts. Und ich glaube, das wird sehr spannend auch.
Also
Ja,
ich gehe nicht auf
super.
den, Entschuldigung nochmal, nicht auf den roten Knopf aufzeichnen. Doch, oder? Muss ich doch.
Also, da ist so ein Stoppknopf, oder? Ich sehe es gerade auch nicht, weil ich es ja nicht anhabe,
Ja,
aber
ich mache
siehst du
das
das?
jetzt einfach mal. Ah, Aufzeichnung anhalten. Stoppen.
Ja.
Ja, okay.